Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch im Livestream. Als Kind sind wir viel wandern gegangen. Und eine beliebte Wanderung war, wir sind in die Ruckkubelhütte aufgegangen. Ich weiss nicht, kennt jemand Ruckkubelhütte? Ob Engelberg, ja, einige kennen sie. Und dann wisst ihr, wie das Gelände ist dort. Gerade als Kind, man läuft und dann sieht man einen Hügel und man sieht die Hütte oben dran. Man sieht sie. Und man denkt, ja, jetzt auf den Hügel und nachher ist man dort. Und dann sieht man den nächsten Hügel und man sieht die Hütte wieder. Und nachher läuft man weiter und dann ist man auf dem Hügel oben und sieht, es gibt einen weiteren Hügel. Und als Kind, ich sage euch, das war furchtbar ermüdend. Man hat heute immer gesehen, aber man ist nie angekommen, gefühlt nie angekommen. Und das ist so ein Zustand von der Ermüdung. Ermüdung erlebt man auch sonst im Leben so. Denkt zurück, Kindererziehung. Wir hatten drei Kinder kurz hintereinander. Ich kann mich erinnern, einmal hat unsere älteste Tochter hat sich Nivea-Creme in die Haare eingestrichen. Richtig vollgeschlirkt mit Nivea-Creme. Also meine Frau hat fast Vögel bekommen. Ich habe es ein bisschen gelassener genug, ich musste sie nicht auswaschen. Aber es ist fast Tage gegangen, bis die Nivea-Creme draußen war. Und das macht müde. Neben all dem anderen, was sonst auch noch im Alltag drin ist. Mit Teenagern ist es nicht unbedingt einfacher. Und umgekehrt haben es Teenager auch nicht einfach mit den Eltern, oder? Man versteht sie einfach nicht recht. Unser Sohn hat gesagt, ihr seid so etwas von alt. Ihr seid so etwas von alt. Und es gibt auch andere so Ermüdigkeitsfaktoren. Einsamkeit. Wenn man einsam ist, man ist daheim, die Zeit geht um. Und man ist einfach einsam. Das zieht da ein. Stress am Arbeitsplatz. Es gibt einen neuen Chef zum Beispiel. Ein Chef, der ein Stück weit Identifikationsfigur war. Und der geht, man weiß nicht genau warum, aber er geht. Und das Klima am Arbeitsplatz ist schwierig. Und das macht etwas mit einem. Man denkt ja, Dienst nach Vorschrift und so schlägt sich ein, wird langsam müde, einfach da zu sein, sich einzusetzen. Und die Situation, wo der Text jetzt reingeht, wo ich den lese, ist in der Kirche in Galatien, ist eine Kirche, relativ eine junge Kirche, sie hat hat sich aus zwei Teilen zusammengesetzt, aus Juden, die an Jesus, den Messias, geglaubt haben und aus Heiden, die an Jesus geglaubt haben. Und das sind eigentlich Juden und Heiden, das sind zwei erratische Blöcke, die haben jetzt null und nichts miteinander zu tun. Die wären nie, also es ist nicht vorstellbar gewesen, dass die miteinander gegessen haben. Aber weil sie den gemeinsamen Herr gehabt haben und gemerkt haben, wir haben den gleichen Vater im Himmel, haben die sich angenöchert und haben miteinander gegessen. Und nachher war es so, dass so die eine, so die gesetzliche Richtung von Jerusalem unten raufgekommen ist, die so wirklich stark vom Judentum her geprägt waren und gefunden haben, von ihrer Sicht her. Also die Heiden, die zum Glauben kommen, die sind gezwungen, das Gesetz zu halten. Sie müssen sich beschneiden lassen und so. Und das hat eine rechte Turbulenz in der Gemeinde, das hat sie geschüttelt. Also wir haben vielleicht im Ansatz vielleicht etwas erlebt in der Covid-Zeit, wo man gemerkt hat, wie stark das Polarisationen auch in die Kirche eingreifen können. Man hat einen gemeinsamen Herr, aber gleichzeitig zieht es links und rechts, es zieht, es ist unangenehm, es macht müde und es führt dazu, dass man sich zurückzieht und einfach Kontakt so aufs Nötige beschränkt und einfach so sich ein bisschen zurückzieht. Der Paulus hat dort eingegriffen, hat Petrus öffentlich gerügt und gesagt, du, wenn du sonst schon in der Öffentlichkeit mit ihnen gegessen hast und so, und jetzt ziehst du dich zurück, das ist nicht richtig. Und da setzt der Text auch ein, im Galater 6, Vers 7 bis 10 lese ich, das ist schon am Schluss vom Brief, wo der Paulus dann noch ein paar persönliche Ermahnungen auch reinbringt. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und jetzt eigentlich der Satz: Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Lasst uns nicht müde werden. Also wir können müde werden. Das gehört im Leben dazu. Es gehört dazu. Sogar der Paulus schließt sich hier ein. Es heisst nicht, werdet nicht müde, das Gute zu tun, wie es im Titel innen ist, sondern da im Text innen heisst, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Es schließt sich ein. Er sagt, auch ich als Paulus, ich bin nicht davon gefeit, dass ich müde werde. Paulus, der etliche Mal auspeitscht worden ist, in Stürmen war, in Wind war und viel Verfolgung erlebt hat, er war dem auch ausgesetzt gewesen. Er hat auch gedacht, jetzt bin ich auf dem Hügel oben und dann kommt der nächste Hügel. Und dann ist er auf den Hügel hochgelaufen und hat wieder den nächsten Hügel gesehen. Aber er hat einfach auf die Hütte geschaut, oder? Es gibt so den Satz, das Leben ist kein Ponyhof, oder? Aber in der Praxis heisst das, das Leben ist manchmal gesagt mit Schwierigkeiten und Sachen, die einem zusetzen. Bauarbeiter werden mit 60 pensioniert. Warum? Es gibt Verschleißerscheinungen. Wenn man so die schweren Steine muss umtragen, Zementsäcke auf dem Rücken umtragen, die Stege drauf laufen mit denen. Das gibt Verschleißerscheinungen. Aber man muss nicht Bauarbeiter sein, damit man Verschleißerscheinungen spürt, oder? Drei Kinder längen. Und es sind nicht nur so die äußeren Widrigkeiten, die schwierig sind. Es gibt auch so die inneren Kämpfe, wo Gott einem etwas zugesagt hat, wo man eine Hoffnung hat, wo man wartet drauf und es kommt nicht. Und in der Sprüche 13, Vers 12 heisst es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Wenn die Hoffnung nicht kommt, wo man erwartet, sich nicht einstellt, was man sich erhofft für die Beziehung oder für eine Verheißung, die Gott einem geschenkt hat. Es macht einem Mühe, setzt zu. Und im Lukas 17, Vers 20 fragen die Pharisäer Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Und das Reich Gottes, das steht eigentlich für die Erfüllung von allen Verheißungen, wo Gott wirklich quasi alle Tränen wird abwischen, alle Hoffnungen wird erfüllen, wo alle Verheißungen erfüllt sind, wo es keine Krankheit mehr gibt, kein Leid mehr gibt und so. Das ist das Reich Gottes. Und da frage ich jetzt die Pharisäer, wen kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus gibt eine Antwort darauf und nachher erzählt er ein Gleichnis. Und das Gleichnis setzt bei dem Spannungsfeld an, wo wir eigentlich schon jetzt das Reich Gottes ist mitten unter uns, wo man schon jetzt erlebt, wie Gott etwas Sachen erfüllt, Verheißungen erfüllt. Und gleichzeitig ist das Reich Gottes etwas, das am Kommen ist. Und in das Spannungsfeld hinein kommt das Gleichnis nachher von Lukas 18, Vers 1. Dort heisst es, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Der Ausdruck, nicht nachlässig zu werden, ist der gleiche Begriff, der gebraucht wird im Galaterbrief, wo heißt: lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Also in dem Spannungsfeld zwischen der Verheißung, die Gott gegeben hat, und zwischen dem Reich Gottes, wo kommt und wo die Erfüllung von allen Verheißungen bedeutet, da fordert Jesus uns auf, in dem Gleichnis alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Es ist dann das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe, die beim Richter einfach nachhakt und nachhakt und dranbleibt und dranbleibt und dranbleibt und nicht müde wird, ihn zu fordern, ihr Recht zu verschaffen. Und dann am Schluss von dem Gleichnis sagt der Richter, schafft ihr denn recht? Sagt, ja, sonst fackeln sie mir noch die Hütten ab. So einfach übersetzt. Aber nachher heißt es, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Das ist die Spannweite. Ich sage euch aber, er wird ihnen schnell recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden. Und da merkt man jetzt, dass das einerseits das Müdwerden wie so eine Gegenpart hat, nämlich der Glaube. Glaube, festhalten, festhalten an Gott. Und jetzt könnte man denken, ja, das ist jetzt einfach quasi, du musst glauben, du musst festhalten, eigene Disziplin ist gefragt, Ausdauer, eigene Ausdauer ist gefragt. Aber das ist nicht der Ansatz, sondern der Ansatz ist eigentlich, Jesus lässt uns ein, zu ihm zu kommen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Siehe, ich will euch erquicken. Und wir haben auch ein Lied gesungen, seine Gegenwart macht einen Unterschied. Also es gibt so den, ich sage dem, den Berocca-Ansatz. Kennt ihr die Werbung von Berocca? Vitamin B-Komplex und so. Da sieht man Leute, die ganz hart arbeiten und wirklich voll im Stress sind und nachher, also einen ungesunden Lebensstil eigentlich schon pflegen. Und nachher heisst es, nimm ein Berocca, oder? Dann kannst du länger. Also noch länger in dem Wahnsinn bleiben. Quasi einfach mehr anstrengen, mehr aus eigener Kraft raus. Und Jesus lässt uns ein, kommt her zu mir. Eine Begegnung mit ihm zu suchen. Es braucht die Begegnung mit ihm, dass man nicht ermüdet. Ich sehe, wenn wir bei ihm sind, dann das Herz wird erfrischt. Es ist nicht der eigene Ansatz. Der innere Mensch muss erneuert werden und das passiert, wenn wir zu Jesus selber kommen. Im 2. Korinther 4,16 schreibt der Paulus darüber, darum werden wir nicht müde. Und auch hier wieder genau der gleiche Begriff, der gebraucht wird. Kommt nicht so manchmal vor, aber in diesen zentralen Sachen kommt er vor. Darum werden wir nicht müde. Quasi angesichts von all diesen Widrigkeiten und Schwierigkeiten vom Leben werden wir nicht müde. Wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Wird wieder etwas Neues geschaffen, kommt wieder neue Kraft inne. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns über alle Maße ein Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Also man kann auch müde werden durch Abnutzung. Also das heisst, wenn die Axt stumpf ist, muss man sie wieder schärfen. Und das Schwierige ist, wenn man so am Holz hacken ist, und es geht zäh zum Holz hacken und man ist müde, was macht man? Man schlägt einfach mehr, braucht mehr Kraft und wird noch müder. Also das ist der Effekt. Und eigentlich müsste man sagen, jetzt gehst du eigentlich die Axt schärfen. Aber für das hat man ja keine Zeit, weil man so schlecht vorwärts kommt. Und darum die Axt schärfen, es geht nachher anders. Es geht besser, es geht einfacher. Sonst haben wir nur einfach Rückenprobleme. Und wie geht das praktisch? Also eine Art und Weise, Jesus zu begegnen, ist zum Beispiel, oder die Axt schärfen, ist Sabbat halten. Also einen Tag frei in der Woche. Wo der Alltag nicht einfach allen Orten drin hängt, sondern wo einen Tag frei. Also Jesus hat eigentlich gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen. Es ist ein Geschenk an uns, wo Gott sagt, schau, in 6 Tagen kannst du das machen, was du auch in 8 Tagen nicht möchtest. Und das ist ein Glaubensansatz, wo man einfach so einen Tag einfach nimmt in der Woche und den aussondert und den freihaltet. Auch für die Begegnung mit Gott. Im Wort bleiben ist ein ganz wichtiger Faktor. Jesus hat einst zu seinen Jüngern gesagt, wollt auch ihr mich verlassen, weil es ein bisschen schwierig geworden ist. Und eins haben sie gefunden, so schwierig, wenn wir es also auch nicht haben, wir gehen lieber, oder? Hat Jesus seine Jünger gefragt, wollt auch ihr gehen? Und, Jesus hat, und dann hat Petrus geantwortet, nein, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Also wir brauchen das Wort, wo Gott zu uns redet. Also nicht jeder Buchstabe, den man in der Bibel hat, redet automatisch zu einem. Aber wenn man in der Bibel liest, besteht auch eine Wahrscheinlichkeit, dass Gott so einen Vers nimmt und zu einem ganz persönlich redet. Das ist etwas, wo quasi der innere Mensch aufbaut, wo der Abnutzungserscheinungen vom Alltag, wo das entgegensteht, wo etwas aufgerichtet wird in einem Menschen. Und dann heisst es, tut das Gute. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Gut zu tun ist ein Verb. Also Liebe ist besser offene Tadel als Liebe, die sich nicht zeigt. Also im Herzen jemanden gerne haben, ist eins, denn ganz praktisch das Zeigen ist etwas anderes. Es gibt so den Nike-Slogan, ist es glaube ich, Just Do It, ist das Nike? Ja, jetzt habe ich Werbung gemacht. Denn von dem, was wir tun, Motivation ist auch ein entscheidender Faktor. Also ich fahre ja viel Velo und auf der Gerliswiler Straße hat es auch viel Bus und so. Und wenn so ein Velo vorne dran fährt und so, muss der ganze Bus immer hinten dran warten. Und wenn der Bus alle so blinkt, dann warte ich hinten dran, dass der Bus rausfahren kann. Gut zu tun. Und dann... Ich freue mich immer, wenn beim Bus nachher hinten das Wort kommt, Danke. Ich freue mich immer, oder? Ich schaue genau nachher, wenn ich so gewartet habe, schaue ich nachher auf, kommt das Danke und so. Aber es ist natürlich blöd, wenn man von dem Danke abhängig ist. Also wenn das Danke dreimal nicht kommt, dass man einfach dann immer noch durchfährt und sich durchdrückt und hofft, er sieht einem den im Rückspiegel, oder? Und fährt nicht einfach raus. Also die Motivation ist entscheidend. Das heisst, alles, was ihr tut, das tut als für Gott und nicht als für Menschen. Also wenn das unser Ansatz ist, dann sind wir nicht abhängig davon, dass Leute sagen, oh, das ist jetzt aber gut gemacht. Sondern wir machen es für Gott. Wir machen es als einen Dienst für Gott. Das heisst, Menschen sollen unsere guten Werke sehen, damit sie Gott nachher im Himmel preisen. Also nicht, dass wir ein Dankeschön überkommen, sondern ein Dankeschön nach oben. Und dass das Dankeschön nach oben eben geht, hat damit zu tun, dass unsere Haltung ist, nein, wir machen es für Gott. Wir machen es für Gott. Gott braucht uns. Er nimmt unsere Hand und macht etwas Gutes. Wir machen jetzt quasi stellvertretend für Gott. Sagen wir Menschen. Und dann auch aus Dankbarkeit heraus vorbereitete Werke zu tun. Im Epheser 2, Vers 8 bis 10 heißt es, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aus Werken, damit sich keiner rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir, das heißt auch sein Gedicht sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Also, Gott hat uns gerettet, gratis, hat uns ein neues Leben geschenkt. Und jetzt aus Dankbarkeit zu ihm können wir quasi die vorbereiteten Werke tun. Wenn ich alle ins Spital fahre mit dem Velo, bete ich, Gott, teile mich dort ein, wo ich den grössten Impact machen kann für dein Reich. Und nimm auch Rücksicht auf meine persönliche Situation. Ich bin gerade ein bisschen müde. So läuft das Gebet jeden Morgen ab. Und mir ist es einfach wichtig, Gott mit reinzunehmen. Wir müssen nicht alles tun, aber die vorbereiteten Werke zu tun. Und ich erlebe immer wieder, dass ich ankomme an einem Ort und ich kann wirklich von Gott her etwas hineingeben. Also wo Leute etwas von der Liebe von Gott spüren. Also auch wenn ich jetzt nicht öffentlich evangelisieren am Krankenbett. Aber gleich, sie spüren etwas, eine Berührung von Gott. Eine Berührung, wo sie merken, es gibt einen Gott, auch wenn das nie ausgesprochen ist. Sie spüren etwas von dem. Denn so ermüdig, dann neigt man dazu, nachher auf Dienst nach Vorschrift zu arbeiten. Man ist lieb und nett noch zueinander. Man rührt aneinander nicht gerade alles im Kopf, was man denkt und findet, das ist schon eine Leistung. Aber man geht nicht mehr so weit, dass man das Gute tut. Ganz praktisch das Gute tut. Das Geschirr abräumt. Und nicht denkt, jetzt habe ich geschafft den ganzen Tag und so, jetzt kann eins der andere. Sondern wirklich die zweite Meile gehen. Ich bin letztes Mal einkaufen gegangen, im Denner. Und dann komme ich so mit den Taschen raus, strengen Arbeitstag gehabt. Und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ob ich ihr nicht sagen könnte, wo es hier in der Nähe einen Handyshop hat. Und dann sage ich, nein, es tut mir leid, weiß ich nicht. Und nachher, eigentlich hätte ich es bei dem können bewenden lassen. Und nachher ich habe es wirklich nicht gewusst, was es ist. Und dann, sie ist von Deutschland, glaube ich, gekommen und hat sich nicht so ausgekannt, hat in einem Handy innen etwas gefunden gehabt. Und dann sage ich, ja, haben Sie denn eine Adresse oder so? Dann sagt sie, ja. Und dann ist das Ganze in der Nähe gewesen, im Sonnenplatz oben. Und dann sage ich, ich wüsste wo. Und ich könnte sie sonst gerade mitnehmen. Ich sehe gerade auf dem Weg. Das ist der gleiche Weg dort rauf. Und schlussendlich habe ich sie dann raufgefahren. Sie hat das Handy dann können, SIM-Karte lösen oder was auch immer das war. Aber einfach, man kann Dienst nach Vorschrift machen. Man kann sagen, freundlich und nett sein. Ja, es tut mir leid, ich weiss es nicht. Oder man kann eine zweite Meile gehen mit jemandem. Und ich habe wirklich empfunden, das ist ein Dienst von Gott an dieser Frau. Und das heisst, alles, was ihr erwartet, dass die Menschen euch tun, das tun ihnen auch. Also schon im Voraus. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und eine Gefahr ist auch, dass man sich vorausgabt. Dass man meint, man müsse die ganze Welt retten. Gehen wir mal kurz die Welt retten, oder? Wir haben gewisse Sachen, die Gott uns zur Verfügung geschenkt. Wir haben einen Rahmen, wo wir arbeiten können, wo wir leben als Menschen. Es ist gut, wenn man den Rahmen kennt. 5 Brot und 2 Fisch. Symbolisch, Gott hat uns ein Mass vom Glauben zugewiesen und das sollen wir einsetzen. Die Aufgabe, die wir haben, ist immer grösser. 5'000 Leute speisen, da reichen auch 10 Brot und 4 Fisch nicht. Und es ist auch ein dummer Ansatz, wenn man versucht, einfach die 5 Brote dann 5'000 Stückchen zu machen. Sondern der Ansatz ist, dass das, was wir haben, dass wir das einfach Gott zur Verfügung stellen und dass er das brauchen kann. Und dann zu den guten Sachen. Werdet nicht müde, das Gute zu tun. Gut zu tun ist auch in den Sachen bleiben, die Gott uns gesagt hat. Also in den Prioritäten vom Reich Gottes zu bleiben. In der Apostelgeschichte heisst es, dass man sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Das sind so ganz einfache Grundpfeiler. Beständig in der Lehre innen bleiben, in der Gemeinschaft innen bleiben, sich dem nicht entziehen, im Brotbrechen, im Gebet. So, das sind so die grundlegenden Sachen, die uns helfen, auch nicht müde zu werden oder in der Müdigkeit innen wieder neu erquickt zu werden. Und dann heisst es, wir werden ernten. Das Prinzip von Saat und Ernte. Das, was man sagt, das wird man auch ernten. Also wenn man Kartoffel sagt, wird man Kartoffel ernten. Wenn man Gutes sagt, wird man auch Gutes ernten. Das heisst nicht, dass immer alles nur gut zurückkommt. Aber grundsätzlich ist es so, das, was man sagt, das wird irgendwann einmal zurückkommen, auf eine gute Art und Weise. Spannungsfeld ist manchmal, das heisst zu seiner Zeit. Also Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Wir werden nicht ganz alles erleben. Aber doch ist bei der Ernte noch etwas Spezielles. Die Ernte übertrifft die Saat. Also ich säe ein Kartoffel und ich ernte ein Kilo. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Aber die Ernte ist grösser als die Saat. Und wenn man so gesagt hat, dann es braucht eben eine gewisse Zeit, bis es wächst. Es braucht eine gewisse Zeit, wo es gilt, zum dranbleiben. Also, wo nicht immer ganz einfach ist. Wo man halt muss düngen, zurückschneiden, alles Mögliche. Und jemand hat eigentlich gesagt, wenn du beim Warten nicht lernen kannst, glücklich zu sein, wirst du ein elendes Leben führen. Also auch die Zeit zwischen Saat und Ernte innen, es soll eine Zeit sein, wo man sich freuen kann an der Gemeinschaft mit Gott. Weil, dass man quasi die Ernte im Voraus sieht, weiss, die Ernte, sie kommt. Und ich komme langsam zum Schluss und die Band kann vorkommen. Es hat eigentlich jemand gesagt, Gott hat keine andere Hände als unsere Hände. Und was ich mir so vorstelle, dass wir als Kirche in dieser Welt einfach gut tun. Also nicht müde werden, das Gute zu tun. Nicht nachlassen, im Gut zu tun, sondern einfach dranbleiben und gut zu tun. Das ist eine Welt, wo es recht schwierig ist für viele Leute. Also für viele ist ein herzlicher Gruß am Morgen das Highlight von ihrem Tag. Und wir können da einen Unterschied machen. Im Matthäus 5, Vers 13 bis 16 sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade ist, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt so nicht mehr, als es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das heisst, wenn wir müde werden, das Gute zu tun, wenn wir fad werden, dann haben wir nicht mehr die Salzkraft. Das heisst, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Der Spurgeon hat eigentlich gesagt, ein Christ soll kein Dörfchen im Tal sein, sondern eine Stadt auf dem Berge. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Ansatz. Sie sehen unsere guten Werke, aber sie sehen nicht das, sondern sie preisen den Vater im Himmel. Ihm geben sie den Dank. Und wir haben in einem Lied gesungen, dort wo du bist, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und Gott ist dort, wo wir sind. Wir können ganz praktisch von Gott aus das Gute zu tun, an dem Guten dranbleiben. Im Wort bleiben, in der Gemeinschaft bleiben, in der Lehre bleiben, im Gebet bleiben und gut zu tun. Menschen segnen. Das ist eigentlich das, was Gott macht mit guten Taten. Menschen werden gesegnet. Sie erleben etwas von seinem Wesen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass die Einladung von dir gilt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, ich möchte zuerst Leute bringen, die das vielleicht noch nie so richtig erlebt haben, dass sie zu dir gekommen sind und dass du sie erquickt hast. Wirklich erfrischt hast. Wo du wie quasi den Nebel durchdrungen hast und dein Licht und deine Gegenwart hineingeschickt hast. Jesus, wenn jetzt Menschen da sind, die so eine Sehnsucht haben nach dir, nach einer Begegnung mit dir, Jesus, dann bitte ich dich, dass du mit dem Heiligen Geist kommst, dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass du ihnen eine Begegnung schenkst mit dir, mit dem lebendigen Gott. Und Jesus, ich lege dir auch alle die an, die müde geworden sind, das Gute zu tun. Die sich innerlich zurückgezogen haben und so innerlich so halb auf Dienst nach Vorschrift gegangen sind. In diesen verschiedenen Lebensfeldern oder vielleicht nur in einem von diesen Lebensfeldern, wo sie drinnen stehen. Und Jesus, ich bitte dich, ermutige du sie stark. Du sagst, das, was man sagt, wir werden jetzt ernten. Zu deiner Zeit, wenn der Zeitpunkt von dir da ist, der Kairos Gottes da ist. Jesus, ich bitte dich, dass du sie stark ermutigst, dich zu suchen. Dass sie stark ermutigt werden, in deine Gegenwart hineinzukommen. Wirklich eine Begegnung mit dir zu suchen und mit neuer Kraft drin hineinzugehen. Nicht aus der eigenen Kraft heraus, sondern aus der Kraft, die du darlegst. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir als Kirche hier lokal vor Ort, dass wir hier wirklich einen Unterschied machen können. Dass wir nicht ein Dörfli im Tal unten sind, sondern eine Stadt auf dem Berg oben. Dass es gesehen wird. Dass Menschen deine Güte und deine Liebe können erfahren. Jesus, wir wollen, dass die Liebe Gottes für alle Menschen erfahrbar wird. Wir wollen das erleben hier in dieser Stadt und darüber hinaus. Wir wollen sehen, dass deine Herrlichkeit zunimmt. Wir preisen dich dafür, Jesus, dass du mit uns bist. Es ist gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und du wirst mit uns sein. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.